kann man wirklich was bewegen. Da kann man Menschen retten, da kann man Menschen helfen. Da kann man das Leben von Menschen verbessern.
Wir sind da sehr stolz drauf, dass wir breit aufgestellt sind, und auch in Österreich ist Freiwilligkeit eine ganz wichtige Säule unserer Gesellschaft.
Das Thema Armut kommt auch jetzt sozusagen in der sogenannten Mittelschicht an.
Und das kann ja die Zukunft sein, und das merkt man auch. Ja.
Österreichisches Rotes Kreuz, der Podcast.
Ja, damit wieder herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Isabella Richter und ich freue mich wie immer sehr, dass Sie dran sind. Österreichisches Rotes Kreuz aus Liebe zum Menschen. Das ist auf allen Internetseiten vom Roten Kreuz oder auch auf den diversen Plakaten und Flyers etc. immer wieder zu lesen. Aus Liebe zum Menschen. Das ist aber tatsächlich viel mehr als nur ein Slogan. Da stecken ganz, ganz tiefe Grundsätze dahinter. Und die wollen wir uns heute mal näher anschauen. Nicht zuletzt, weil diese Grundsätze heuer auch 60 Jahre alt werden. Ja, so ist das. Außerdem schauen wir uns an, wie diese Grundsätze und Werte auch an die jüngeren Generationen weitergegeben werden. Und dazu begrüße ich auch gleich meine heutigen Gäste. Herzlich willkommen, Peter Kaiser. Du bist stellvertretender Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes. Schön, dass du Zeit gefunden hast.
Sehr, sehr gerne und herzliches Hallo.
Ja, und ich begrüße die Sonja Kuba. Hallo, du bist Leiterin vom Österreichischen Jugendrotkreuz. Schön, dass du da bist.
Ganz genau, vielen Dank.
Freut mich voll. Ja, Peter, 60 Jahre werden die Grundsätze jetzt alt der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, so heißt es ja. Der Beschluss wurde damals 1965 und zwar bei der Internationalen Rotkreuz-Konferenz in Wien gefasst. Warum denn eigentlich ausgerechnet in Wien?
Es gibt alle 4 Jahre Rotkreuz-Konferenzen, internationale Rotkreuz-Konferenzen, und so bis in die 80er Jahre sind diese Rotkreuz-Konferenzen auch gewandert auf verschiedene Kontinente, und es war damals nach dem Wiedererlangen der Freiheit 1955 sozusagen, die Besatzungsmächte sind abgezogen, war dann noch eine Rotkreuz-Konferenz 1956 oder 57 in Indien, und dann war eigentlich sozusagen Österreich, hat sich dann auch angeboten, diese internationale Konferenz in der Hofburg auszurichten, und okay, so kam tatsächlich die internationale Rotkreuz-Konferenz 1965, die 20. nach Wien. Und bei dieser Rotkreuz-Konferenz sind eben diese 7 Grundsätze des Roten Kreuzes proklamiert worden.
Das Mission Statement, habe ich mir rausgeschrieben, lautet: das Leben von Menschen in Not und sozial Schwachen durch die Kraft der Menschlichkeit verbessern. Klingt voll schön, du hast schon die 7 Grundsätze angesprochen und die stehen so über allem, oder?
Genau. Diese 7 Grundsätze sind unser Wertegerüst. Nach diesen 7 Grundsätzen arbeiten weltweit in 191 nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften zigtausende Menschen ehrenamtlich, hauptberuflich an der Mission, an der von dir genannten Mission der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung. Und diese 7 Grundsätze sind ja historisch entstanden. Also diese 7 Grundsätze, wie sie in 1965 in Wien proklamiert worden sind, waren ja nicht alle 7 von Beginn an da. Aber der wichtigste Grundsatz war von Beginn an da, und der widerspiegelt auch ein bisschen die Idee unseres Gründers Henri Dunant, der damals ja Geschäfte machen wollte, Mühlengeschäfte, er war ein Genfer Kaufmann, und hat Napoleon den III. Gesucht, weil das damals französisches Kolonialgebiet war, dort in Nordafrika, und ist zufällig zu dieser Schlacht von Solferino in Oberitalien zurechtgekommen und hat dann natürlich das Leiden gesehen an diesem Schlachtfeld, hat dann auch ein Buch geschrieben, eine Erinnerung an Solferino. Heute würde man sagen, er hat eine posttraumatische Belastungsstörung gehabt und hat sich sozusagen diese Eindrücke von der Seele geschrieben. Ja. Und da waren schon einige dieser 7 Grundsätze in seinen Gedanken drinnen. Das eine ist einmal sozusagen der Grundsatz der Menschlichkeit. Das ist der Grundsatz, der sicher über allen anderen 6 Grundsätzen steht, nämlich: der Mensch ist immer und überall Mitmensch. Also wir handeln ganz streng nach diesem Prinzip der Menschlichkeit, ja, dass wir sozusagen uns immer nur nach dem richten, was ist sozusagen, da geht es um die Würde des Menschen. Auch das steckt ja letztlich auch in den Genfer Abkommen. Da war der Bernhard ja schon einmal hier, das humanitäre Völkerrecht. Ja, da steckt ja alles sozusagen in diesen internationalen Abkommen, dass wir hier sozusagen nach dem Prinzip der Menschlichkeit auch handeln. Also das war eine seiner Grundideen. Man kann ja diese Soldaten hier, die damals für Gott und Vaterland gekämpft haben und nicht mehr an der Schlacht beteiligt waren, man kann die nicht einfach liegen lassen. Ja, das ist unmenschlich, so etwas zu tun. Ja, also er war ja auch ein Humanist sozusagen, ist ja auch geprägt worden von seinen Eltern, die sich auch immer wieder schon um arme und kranke Menschen gekümmert haben. Und aus dieser Prägung heraus war dann sozusagen auch sein intensiver Wille, eigentlich diese Rotkreuz-Bewegung entstehen zu lassen. Und da gibt es noch zwei wichtige Grundsätze, die er auch sozusagen schon von Beginn an eigentlich im Kopf hatte. Das war der Grundsatz der Freiwilligkeit. Es braucht ein freiwilliges Herangehen. Man muss unbedingt sagen, es ist kein Zwang, jemandem helfen, sondern es braucht Freiwillige aus eigenen Stücken heraus und nicht auch sozusagen in die eigene Tasche arbeiten, aber freiwillige Menschen,
die das wollen.
Die das wollen, die das aus eigenen Stücken wollen, die im Vorfeld ausgebildet werden und dann sagen, ja, wir schauen hin, wo Not ist und schauen nicht weg. Ja? Und das prägt auch bis heute sozusagen die internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung. Und ein dritter Grundsatz, der Dunant extrem wichtig war, war der Grundsatz der Neutralität, der humanitären Neutralität. Wir müssen uns das Vertrauen aller bewahren. Egal, ob das jetzt Regierungen sind, ob das Staaten sind und egal, ob es die Betroffenen sind. Nur durch diese strikte Einhaltung der Neutralität, sozusagen, ist es überhaupt möglich, diese Hilfe für die Betroffenen im Sinne der Menschlichkeit anbieten zu können. Mhm. Das war zu dieser Zeit damals gar nicht so klar, weil damals tickten ja die Militärs noch anders. Ja? Heute ist es ja tatsächlich so, du bist ja in einem Konflikt sozusagen sind die Sanitätseinheiten mit dem Schutzzeichen, dem Roten Kreuz auf weißem Grund, gekennzeichnet. Und damit ist auch klar, die helfen neutral, ohne zu schauen, ist es jetzt der Soldat der eigenen Armee oder der gegnerischen Armee. Diese Menschen sind nicht mehr an Kampfhandlungen beteiligt. Daher sozusagen gilt auch hier der Grundsatz der Neutralität. In der Ursprungsidee auch seiner Mitgründer war ja, ja, wir bauen so etwas auf, so eine Hilfsorganisation, allerdings nur für unsere eigenen Soldaten. Und er hat dann sozusagen vorbei eigentlich an allen in dieses erste Genfer Abkommen 1964 diesen Grundsatz der Neutralität noch hineingemogelt, wenn man so will. Okay. Ja, das war ihm schon wichtig und das zeigt sich auch heute, dass dieses Prinzip der Neutralität, der strikten Einhaltung der Neutralität es uns ermöglicht, diese Aufgaben, die wir ja übertragen bekommen haben aus diesem Genfer Abkommen, auch durchzuführen.
Ja, ihr habt ja auch Helfer und Helferinnen aktuell in Gaza zum Beispiel vor Ort, in ganz vielen Krisengebieten. Gerade da spielt ja diese Neutralität eine ganz, ganz wesentliche Rolle, oder? Also ohne der könntet ihr nicht arbeiten.
Genau das ist es. Ja. Und das ist das Wesen der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung. Genau in, natürlich am stärksten zum Vorschein tritt das in Konfliktgebieten. Da ist es ganz wesentlich. Aber schauen wir uns den täglichen Rettungsdienst in Österreich an. Auch hier schauen wir nicht sozusagen, da kommen wir zu einem nächsten Grundsatz, das ist der Grundsatz der Unparteilichkeit. Der ist ein bisschen verwandt auch mit dem Grundsatz der Neutralität. Aber hier schauen wir auch nicht sozusagen, ist es jetzt, welcher Religion gehört das Opfer an oder welcher ideologischen oder weltanschaulichen sozusagen Ausrichtung, sondern da geht es einzig und allein wieder nur, wo ist die größte Bedürftigkeit? Dort, wo die größte Bedürftigkeit ist, dort setzen wir als Erster an. Dort wird als Erster geholfen.
Wer braucht es am dringendsten? Ne?
Wer braucht es am dringendsten? Genau. Also jetzt haben wir eigentlich schon vier dieser Grundsätze.
Ja, sind wir schon bei vier? Okay.
Ja, der fünfte Grundsatz ist sozusagen der Grundsatz der Einheit. Es kann in jedem Land nur ein Rotes Kreuz geben. Da sind wir auch durch das Rotkreuzgesetz geschützt. Dann gibt es den Grundsatz der Universalität. Also diese Rotkreuzbewegung ist sozusagen weltumspannend. So, und welchen Grundsatz, Sonja, haben wir jetzt noch vergessen?
Wir halten uns ja immer an Monofeo.
Ah, die Eselsbrücke.
Menschlichkeit, ja, Unabhängigkeit. Die Unabhängigkeit haben wir noch. Ja, die Unabhängigkeit. Wir können eben nur dann aus eigenen Stücken im Sinne auch der anderen Grundsätze, vor allem wieder dem Grundsatz der Neutralität und der Unparteilichkeit handeln, wenn wir unabhängig sind. Ja, und die Leitlinien wieder ausschließlich sozusagen unsere 7 Grundsätze sind. Natürlich sind die nationalen Gesellschaften an nationales Recht gebunden. Wir leben in Österreich in einem Rechtsstaat. Daher gelten auch für das österreichische Rote Kreuz nationales Recht. Aber in unserer Tätigkeit, wieder für die Bedürftigsten, müssen wir unabhängig handeln können.
Ja, ja. Aber eckt ihr da auch immer wieder mal an mit eurer Unparteilichkeit und Unabhängigkeit? Also auf der einen Seite ist es natürlich zu 100% verständlich, dass ihr da so handeln müsst. Aber auf der anderen Seite wird euch das auch irgendwie immer wieder vorgeworfen?
Nein, es kann uns nicht vorgeworfen werden. Aber es gibt oft einmal, wenn irgendwo Wahlkampf ist, ja, und wir machen in großen Flächen in Österreich den Rettungsdienst. Natürlich ist sind wir eine große freiwillige Einsatzorganisation. Da kommt schon das eine oder andere Mal vor, dass wir dann sozusagen auch auf Wahlplakaten zu sehen sind. Ja. Da weisen wir dann auch alle politischen Parteien darauf hin, dass wir eben dieses Prinzip der Neutralität, das Prinzip der Unparteilichkeit, der Unabhängigkeit haben, dass unsere 7 Grundsätze unser Wertegerüst darstellen. Wir sind übrigens auch im Rahmen des Rotkreuzgesetzes verpflichtet, uns an diese 7 Grundsätze zu halten.
Ja, ja. Auf das kommen wir noch später zu sprechen. Erzähl mir mal diese jungen Menschen, mit denen du arbeitest. Was bedeuten denen diese 7 Grundsätze?
Also der Peter hat schon gesagt, ich glaube Grundsätze heißt so unser Wertegerüst in der Organisation. Und Wertegerüst heißt so ein bisschen irgendwie sowas wie einen inneren Kompass irgendwie auch zu haben, nachdem man geht. Und den versuchen wir natürlich Kindern und Jugendlichen auch mitzugeben, die mit uns in Berührung kommen, einfach aus dem Sinn heraus im Sinne der Menschen zu handeln und diese Werte in ihren eigenen Wertekompass zu integrieren. Und was man schon merkt, ist, glaube ich, das, was das Rote Kreuz und Jugendrotkreuz auch auszeichnet, ist, dass diese Werte so stark auch im Vordergrund stehen. Und die geben auch Halt zu einem gewissen Grad in komplexen Situationen und in einer Welt, die sich ständig verändert und die sich manchmal sehr, sehr schnell anfühlt, sind so Institutionen wie das Rote Kreuz und Jugendrotkreuz mit sehr starken Wertegerüst, glaube ich, auch manchmal guter Ankerpunkt, an dem auch immer wieder zurückkommen kann, auch als junger Mensch. Mhm. Und das merkt man schon auch im Zusammenarbeit mit jungen Menschen, dass das auch bei denen gut ankommt. Aber man muss auch erklären, so wie man Werte generell lernen muss in seinem Leben, sich damit auseinanderzusetzen, was ist einem wichtig, nach welchem Kompass geht man, um zu entscheiden, was ist richtig im Leben, was falsch, woran möchte man sich orientieren.
Das ist ein langfristiges Projekt.
Auf jeden Fall, aber eins, das sich lohnt, sich auseinanderzusetzen.
Auf alle Fälle, das österreichische Jugendrotkreuz hat ja die Aufgabe, Hilfe zu leisten, um es auf den Punkt zu bringen. Das ist so die Definition, Hilfe zu leisten und junge Menschen zu Humanität und Mitmenschlichkeit heranzuführen.
Genau.
Da bist du jetzt schon drauf eingegangen. Wie können wir uns das noch ein bisschen genauer vorstellen? Wie geht es dir davor, die an diese Humanität heranzuführen?
Also diese Baseline unserer Werte und dieses Wertegerüst, das der Peter schon erklärt hat, das ist immer da in allem, was wir tun. Als Jugendrotkreuz versuchen wir in 3 so großen Bereichen tätig zu sein. Wir versuchen dazu beizutragen, ein gesundes und sicheres Leben zu führen. Wir versuchen dazu beizutragen, chancengerecht aufwachsen zu können. Und wir versuchen, dass Jugend selbst Gesellschaft gestaltet. Mhm. Und in den 3 großen Feldern sind wir tätig und versuchen mit verschiedenen Programmen und Projekten und Angeboten mit Kindern und Jugendlichen und für Kinder und Jugendliche tätig zu werden, damit Menschlichkeit ein gelebter Grundsatz ist, der nicht nur auf Papier entsteht, sondern im täglichen Handeln. Und das ist das, worauf wir uns beziehen.
Ich habe mir das natürlich angeschaut. Das gefällt mir sehr gut, auch dass ihr diese Selbstbestimmtheit der Kinder und Jugendlichen einfach massiv stärkt. Also dass das, was ich tue, Auswirkungen hat auf uns alle, aber auch, dass wir unser Leben, aber auch unsere Zukunft einfach mitgestalten können. Ich glaube, das ist bei euch ganz stark verankert.
Absolut. Also Jugendpartizipation, junge Menschen müssen selbst entscheiden können, wie ihre Zukunft ausschaut. Das ist auch der Grund, warum wir in diese Zielgruppe so viel investieren. Ja. Und das ist unsere Zukunft. Das sind unsere zukünftigen Entscheidungsträgerinnen, unsere zukünftigen Politikerinnen. Es ist wichtig, dass bei denen gut ankommt, warum Menschlichkeit im Vordergrund zu sehen wichtig ist.
Mhm. Welche Säule bilden denn Kinder und Jugendliche im österreichischen Roten Kreuz? Kann man das irgendwie festmachen, Peter?
Es ist ein enorm wichtiger Bereich im im österreichischen Roten Kreuz. Daher haben wir auch sozusagen ja im Rahmen des österreichischen Roten Kreuzes so ein starkes Jugendrotkreuz. Weil wir auf der einen Seite eben im bildungsorientierten Kontext genau diese Wertevermittlung machen und auf der anderen Seite natürlich auch sozusagen im Bereich unserer Jugendgruppen hier sozusagen auch diese Wertevermittlungsarbeit machen. Aber natürlich wollen wir junge Menschen auch an die Dienstleistungen des Roten Kreuzes heranführen. Ja. Also daher ist das sozusagen beides bei uns eigentlich. Es ist klassische Jugendarbeit, aber es ist auch Wertevermittlungsarbeit. Und das ist ja auch ein Auftrag, den der österreichische Gesetzgeber dem österreichischen Roten Kreuz überträgt, auch wieder im Rahmen dieses Rotkreuzgesetzes.
Ihr arbeitet, du hast es gerade schon gesagt, viel mit Schulen und PädagogInnen zusammen. Wo steht denn Österreich da in puncto humanitärer Bildung? Also ja, so im internationalen Vergleich vielleicht auch. Weil du hast gesagt, wir haben ein sehr starkes Jugendrotkreuz. Mhm. Ja.
Wir haben auch einen sehr starken gesetzlichen Auftrag. Das ist das, was der Peter gerade beschrieben hat. Also ich glaube, in Österreich passiert...
Wie schaut der ganz genau aus? Wie lautet der?
Peter?
Der lautet, dass sozusagen das österreichische Rote Kreuz das österreichische Jugendrotkreuz im Rahmen des österreichischen Roten Kreuzes den gesetzlichen Auftrag hat, die Prinzipien und das humanitäre Völkerrecht im schulischen und im außerschulischen Kontext zu verbreiten.
Genau.
Diese Aufgabe ist eigentlich Aufgabe des Staates. Die Staaten, die Genfer Abkommen ratifiziert haben, nehmen auch gleichzeitig mit, wir machen das in unserem Kontext. In Österreich ist es so, dass das seit 1921 Aufgabe des österreichischen Jugendrotkreuzes ist. Also dieser klare gesetzliche Auftrag leitet sich wieder aus dem humanitären Völkerrecht, aus den Genfer Abkommen ab. Und der österreichische Gesetzgeber hat also schon seit langer, langer Zeit festgelegt, dass das eben eine der originären Aufgaben des österreichischen Roten Kreuzes und des Jugendrotkreuzes in dem Fall ist.
Deswegen arbeiten wir ganz eng mit dem Bildungsministerium auch zusammen, um diesen Zugang in den Schulen in Österreich auch zu haben und diese Arbeit der humanitären Bildung sozusagen über diese Systeme auch möglich machen zu können. Also das Jugendrotkreuz ist in allen Schulen Österreichs, mal kleiner, mal größer vertreten, arbeitet mit Tausenden von PädagogInnen zusammen und erreicht Schülerinnen und Schüler zwischen 3 und 30 Jahren, würde ich jetzt sagen.
Fangt ihr da schon im Kindergarten an?
Wir fangen auch schon im Kindergarten an mit einzelnen Programmen. Genau, ja. Ganz breit aufgestellt.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Also was gibt es da zum Beispiel für Projekte? Also wenn wir jetzt mal eins im Kindergarten uns anschauen, vielleicht eins in der Volksschule.
Ganz großes Thema, das sich von Beginn an durchzieht, ist Erste Hilfe lernen.
Ah, ja.
Also sich selbst zu helfen in einem Notfall, aber auch anderen zu helfen. Das fängt schon im Kindergarten an, fängt mit unserem Rocco-Programm an, geht mit dem Helfeprogramm in der Volksschule weiter und zu klassischen Erste-Hilfe-Kursen, wie man sie auch vom Führerschein kennt und darüber hinaus, quasi in der Sekundarstufe. Man kann dann auch selber Erste Hilfe Lehrbeauftragter werden und anderen wieder beibringen, Erste Hilfe zu leisten. Also es ist ein Full-Circle-Moment.
Das machen ja Kinder und Jugendliche besonders gerne, wenn sie dann was ganz gut können, dass sie es einfach auch weitergeben
dürfen.
Genau.
Und die Möglichkeit wollen wir ihnen auch geben, gerade zwischen unterschiedlichen Altersgruppen hier sozusagen auch als Expertinnen selber tätig zu werden. Das ist ein ganz schönes Thema.
Was hat es mit dem Schwimmen eigentlich auf sich? Das ist irgendwie auch ein großes Thema bei euch, gell? Setzt sich ja auch für den Erhalt von einigen Bädern und so weiter ein.
Also Schwimmen ist ein ganz wichtiges Thema, weil sicher am und im Wasser uns ein ganz großes Anliegen ist, zählt auch zum Thema sicheres Aufwachsen dazu. Also wir möchten dazu beitragen, dass kein Kind in Österreich ertrinkt und dass sich Kinder und Familien auch sicher fühlen am und im Wasser. Und das muss man üben, das muss man trainieren, da muss man Möglichkeit dazu haben, das zu tun. Deswegen auch Bäder, also in sehr ländlichen Bereichen ist zum Beispiel manchmal eine Stunde Fahrzeit oder noch länger, um irgendein Bad zu erreichen, um das auch gut trainieren und üben zu können. Und dafür setzen wir uns ein, dass das gut klappt in ganz Österreich.
Und wie wird das von den Jugendlichen und Kindern angenommen, euer Angebot? Es ist das eine, das Angebot zu machen, aber es ist das andere, es muss ihnen auch taugen. Ja?
Absolut.
Wie hat sich das jetzt vielleicht auch über die Jahre entwickelt? Was beobachtest du da? Weil man muss ja die auch mal irgendwie erreichen.
Man muss die absolut erreichen. Also großer Schlüsselpunkt sind nach wie vor logischerweise unsere PädagogInnen, aber auch SchulleiterInnen, die das ermöglichen, dass Jugendrotkreuzarbeit auch gut und intensiv passieren kann an Schulstandorten und auch im freizeitorientierten Bereich unsere Jugendgruppenbetreuerinnen, unsere Campbetreuerinnen, die im Sommercamp freiwillig dastehen und Kinder betreuen. Also das ist ein großer, großer Apparat, der da dran hängt, um Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, das Rote Kreuz und Jugendrotkreuz kennenzulernen, sich da auch engagieren zu können, Selbstwirksamkeit zu lernen, eigene soziale Kompetenzen zu lernen. Also da braucht es ein Dorf, eine ganze Stadt uns gemeinsam, die da sozusagen Kinder und Jugendliche immer wieder Möglichkeiten gibt, Programme kennenzulernen und mit uns in Kontakt zu kommen.
Da gibt es so einen Spruch, gell? Um ein Kind zu erziehen,
braucht es eine ganze Stadt.
Ganze genau, Stadt, ja. Okay. Ja. Gibt es vielleicht irgendwelche so Erfolgsstories, wo du sagst, dass ich mal irgendwie schon so ein bisschen stolz drauf?
Boah, so viele. Also ja. Wir haben uns in den letzten Jahren zum Beispiel ganz intensiv im Thema psychische Gesundheit auseinandergesetzt, weil das gerade auch aus der Pandemie kommend, aber auch davor ein ganz riesengroßer Need auch der Zielgruppe, nämlich junger Menschen ist, und haben ganz viel investiert in Programme zum Thema psychische Erste Hilfe. Da ist ganz viel passiert, sowohl im schulischen Kontext als auch darüber hinaus, Jugendlichen da auch Skills in die Hand zu geben, wie man auf andere gut schauen kann und deren psychische Gesundheit, aber auch auf die eigene. Da sind wir sehr stolz drauf, dass das so gut angenommen wird und auch schon flächendeckend eigentlich ausgerollt cool. ist. Aber auch, wir unterstützen unzählige Kinder in Form von Lernangeboten, damit die ihren Bildungsweg positiv abschließen können. Bildung ist immer noch eins der wichtigsten Mittel, um gegen Armut vorzugehen. Das ist uns ein ganz, ganz großes Anliegen. Da passiert unfassbar viel, auch in Schulen und im freizeitorientierten Bereich. Das ist super, super toll. Und auch eine unserer größten Säulen sind unsere Jugendgruppen, die in ganz Österreich sich treffen, Programm machen, soziale Aktionen auf die Beine stellen, in ihren Communities lernen, was es heißt, Menschlichkeit jeden Tag zu leben und auch anderen zu zeigen. Das ist toll, darauf sind wir sehr stolz.
Jetzt ist Österreich ja ein Land der Freiwilligkeit. Also wir haben sehr viele freiwillige Helfer und Helferinnen. Wie schaut es mit dem Nachwuchs aus? Stehen wir da auch gut da, ne?
Grundsätzlich ja, weil wir ja auf breiten Beinen sozusagen stehen, auch in der, aber auch wieder von der Sonja skizziert, diese Jugendarbeit ist natürlich auch eine Nachwuchsarbeit, aber eben auch diese Wertevermittlungsarbeit. Aber wir haben ja sozusagen als humanitäre Hilfsorganisation ein breites Spektrum an Dienstleistungen und daher, wenn man so schön will, für jeden die passende Jacke, um einen Kampagnen-Slogan von uns herzunehmen. Das beginnt natürlich jetzt und auch wieder sozusagen diese Brücke schlagend in die Jugendarbeit bei der Ersten Hilfe. Dann gehen wir ein bisschen über in den Sanitätsdienst. Wir haben aber ganz viele Aufgaben auch im Bereich der sozialdienstlichen Leistungen, Besuchsdienste, Begleitdienste. Wir haben die Katastrophenhilfe, wir haben die Team Österreich-Tafeln. Also wir haben schon ein breites Spektrum an Angeboten eigentlich für viele, viele Zielgruppen. Ja, also da haben wir uns auch, und das ist ja auch ein Wesen sozusagen einer Rotkreuzgesellschaft, überall zu schauen, wo gibt's oder wo entstehen neue Bedürftigkeiten, auch in einer Gesellschaft. Ja, da sind wir auch im Konzert mit anderen Hilfsorganisationen und da kann das Angebot gar nicht groß genug sein am Ende des Tages. Also wir erleben sozusagen monatliche Steigerungen bei den Team Österreich-Tafeln. Ja. Das Thema Armut kommt auch jetzt sozusagen in der sogenannten Mittelschicht an und viele, viele andere Beispiele, wo wir eben als nationale Rotkreuzgesellschaft auch unser humanitäres Radar sozusagen permanent auf einer lokalen Ebene, und das macht uns ja in Wirklichkeit auch so stark in Österreich, weil wir ja natürlich in vielen regionalen Bezirks- und Ortsstellen tätig sind und da haben wir in den letzten Jahren schon auch gemerkt, dass wir einen wesentlich stärkeren Fokus auf dieses, ich schaue hinaus in eine Gesellschaft, schaue, was braucht eine Gesellschaft. Das ist so diese klassische Aufgabe, die eine Rotkreuz-Gesellschaft eigentlich zu erfüllen hat. Da sind wir zugegebenermaßen auch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, in diesem Wiederaufbau und in diesen Hochblüten sozusagen unserer Gesellschaft, hat es da weniger Bedarf gegeben. Aber gerade jetzt merken wir, wie die Sonja schon gesagt hat, nach der Pandemie und jetzt damit dieser enormen Inflation, dass da auch sozusagen das Thema Armut ein ganz großes Thema in Österreich mittlerweile ist. Und dieses humanitäre Radar haben wir eben in Form von vielen, vielen Menschen, die im Roten Kreuz tätig sind. Und da kann man wieder auch die Brücke zum Jugendrotkreuz finden, weil wenn man das auch als jugendlicher Mensch in den Jugendgruppen, auch in den Schulen, ja, da gibt es Schulen, die sind extrem engagiert, wir haben ein Projekt Call for Action, wo junge Menschen auch Projekte einreichen können, ja, wo sich jetzt schon Gedanken machen, das kann nicht sein, dass es der andere, mir geht's gut, ja, mir geht's wesentlich besser, also daher tue ich etwas für jemanden anderen. Diese Solidargemeinschaft sozusagen schon von jung auf zu lernen, ja, und das mitzubekommen und selber tätig zu werden, das ist eine wesentliche Aufgabe, die wir als nationale humanitäre Rotkreuzgesellschaft haben.
Aber ich glaube, bei Freiwilligkeit, um da zum Beispiel noch einzuhaken, wir sind da sehr stolz drauf, dass wir breit aufgestellt sind, und auch in Österreich ist Freiwilligkeit Gott sei Dank eine ganz wichtige Säule unserer Gesellschaft. Aber ich glaube, wir merken schon auch, darauf darf man sich nicht ausruhen, dass es in den letzten Jahren und Jahrzehnten so war. Also wir merken schon, da muss man sich auch bewegen. Weil freiwillig zu sein oder freiwilligen Arbeit leisten zu können, kann nicht jeder. Man muss die Kopfkapazität dafür haben irgendwo. Man muss auch das Geld irgendwie dafür haben, in einem Lebensstadium zu sein, zu sagen, ja, ich habe die Zeit, ich habe die Möglichkeit, mich für andere einzusetzen.
Man muss eine gewisse Reife einfach
auf
haben.
Auf jeden
so
Fall.
So wie du gerade gesagt hast, das finde ich spannend, dass du das als erstes erwähnt hast.
Ja.
Diese Kopf, man muss sich darauf einlassen können.
Wenn mein Leben immer komplexer wird, dann ist extrem viel verlangt, dass ich auch noch Zeit finde,
mich für andere einzusetzen. Muss ich mal schauen, dass ihr mal irgendwie
Ober
Wasser bleibt.
Genau, und ich glaube, das sind Organisationen wie auch wir als Rotes Kreuz, Jugendrotkreuz auch darauf angewiesen, uns ein Stück weit zu bewegen, Freiwilligkeit niederschwelliger zu machen, mehr Möglichkeiten, mehr Varianten zu geben, einen Beitrag leisten zu können. Und das ist, glaube ich, das, worum es gehen wird in der nächsten Zeit.
Das finde ich spannend, also nicht so starre Strukturen vielleicht aufrechterhalten. Ja. Das heißt, du musst jetzt, oder ja, sagen wir mal, du hast dich jetzt da gemeldet und jeden Donnerstag von 2 bis 5 und da tut man schwer, dass das anders ist. Das geht alles nimmer mehr.
Und das kann nicht die Zukunft sein.
Nein,
das merken wir auch, ja.
Da haben wir auch sozusagen aus der Erfahrung schon auch einige Angebote gemacht. Also da haben wir wissen ja, es verändert sich die Freiwilligenlandschaft. Also wie du richtig gesagt hast, also es gibt natürlich immer noch diese sehr traditionellen Formen von Freiwilligkeit. Das bedeutet aber sozusagen jetzt, um Rettungssanitäter und um Notfallsanitäter zu werden, bedeutet es nicht nur eine lange Ausbildungszeit und eine Praxiszeit, sondern es braucht ja dann auch ein regelmäßiges Engagement, um auch in der Übung zu bleiben. Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, aber es gibt auch viele, viele neue Formen der Freiwilligkeit. Eine dieser Antworten auf diese neuen Formen der Freiwilligkeit war eben die Gründung des Team Österreich. Mhm. Ja, also das war ja wir haben zweimal Hochwassersituationen in Österreich erlebt, 2002 und 2005, wo uns Leute angerufen haben, die gesagt haben, Herrn, wo kann ich hinfahren? Ich habe zwar gesunde Hände und ich will helfen. Und unsere Antwort war, warten Sie, bis die Katastrophe vorbei ist, dann gehen Sie zur Feuerwehr oder zum Roten Kreuz, machen Sie hunderte Stunden Ausbildung, dann können Sie helfen.
Ja.
Die haben uns gefragt, na hallo, jetzt geht es euch noch gut? Helfen.
Ja,
wissentlich,
dass
natürlich jeder, der in eine katastrophale Situation kommt, völlig unkoordiniert dort hineingeht, die katastrophale Situation nur nochmal verstärkt, haben wir dann gesagt, gut, dann fragen wir die Österreicherinnen und Österreicher, ganz niederschwellig, registriert euch in einer Datenbank, gebt auch bitte an, in welchem Radius, mit welchen Schwerpunkten ihr helfen wollt. Und wenn immer Österreich eure Hilfe benötigt, werden wir euch fragen.
Und wie war da der Zulauf? Wie kann man sich das
vorstellen?
Am Anfang
war der Zulauf enorm, weil das war ja sozusagen auch mit Ö3 eine gemeinsame Kampagne, also sicher mit dem stärksten Medium in Österreich, sozusagen Radio in Österreich. Dann war natürlich auch ein bisschen eine Skepsis da, auch durchaus bei unseren eigenen Organisationen, also auch in den Katastrophenhilfseinheiten, dann auch durchaus auch bei unseren befreundeten Organisationen, Feuerwehren, aha, wer kommt denn da jetzt und wo wird denn das Team Österreich tätig? Die Nagelprobe war es übrigens beim Hochwasser 2013, wo wir auch gemerkt haben, überall dort, wo Feuerwehr oder das Bundesheer mit seinem Assistenzdienst nicht anpackt, nämlich bei jedem Einzelnen zu Hause dann im Keller, dort hat das Team Österreich geholfen. Also in Summe hat das dann natürlich den Einsatzwert dieses Einsatzes für die Betroffenen enorm erhöht, ja, weil die haben auf einmal ein Hilfeangebot bekommen, wo es vorher nichts gegeben hat. Ja. Und es gibt schon viele, und das haben wir heuer auch leider Gottes, oder letztes Jahr leider Gottes auch leidlich erfahren müssen, also wenn ich selber freiwilliger Helfer bin und ich bin selber betroffen, dann schaue ich mal, dass bei mir zu Hause alles in Ordnung ist. Mhm. Ja. Und das ist schon, also das hatten wir sehr oft und das war eine dieser Ideen. Und jetzt ist es eigentlich so, dass sozusagen diese niederschwellige Hilfe im Rahmen des Team Österreich gut etabliert ist. Es gibt da diese sozusagen diese Abgrenzungsthematiken in der Form nimmer mehr. Also wir haben ja schon einige größere Einsätze gehabt. Ich erinnere an die Flüchtlingssituation 2015, wo wir viele, viele Kollegen des Team Österreich auch alarmiert haben oder viele Menschen im Team Österreich alarmiert haben, die dann sozusagen spontan, aber doch koordiniert geholfen haben. Das ist ein wesentliches Element da in der Katastrophenhilfe natürlich.
Also ich finde es immer wieder beeindruckend, dass in Österreich einfach so viel Leute so gern helfen. Ich wohne selber in Klosterneuburg und wir hatten das große Hochwasser jetzt im letztes Jahr. Und es war wirklich unglaublich. Nachbarn haben gesagt, das sind wildfremde Leute, sind auf einmal da gestanden und haben einfach geschaufelt. Ja. Mhm. Ich habe nicht mal den Namen gewusst, vergessen, wurscht, weil man total im Wahnsinn dann natürlich ist, wenn es einen selber betrifft. Ja. Aber die sind einfach gekommen, haben geholfen, dann sind sie wieder gegangen, am nächsten Tag sind sie wieder gekommen. Also ja. Das ist schon, ist unglaublich. Mhm. Hat das schon so ein bisschen eine Einzigartigkeit in Österreich jetzt so im europäischen Vergleich oder ist es eh überall gleich?
Nein, definitiv nicht. Das ist definitiv nicht so. Also das ist schon auch dieser Wert, den wir uns da als Gesellschaft sozusagen über viele, viele Jahre und Jahrzehnte erarbeitet haben. Das kann man ja, man versucht es dann oft einmal mit Geld aufzuwiegen. Das geht gar nicht. Ja. Und das ist auch sozusagen niemals im Sinne auch eines freiwilligen Engagements. Das ist wesentlich mehr. Ja. Das ist eben, dass es eine Gesellschaft gibt, die hinschaut und nicht wegschaut, ja, die Probleme anpackt und nicht an Problemen vorbeigeht. Ja.
Aber damit also wir die bleiben, da müssen wir rein investieren.
Da. Und das ist gerade das ist in genau Zeiten, wo es sozusagen in der Gesellschaft auch, wo es nur mehr Schwarz und Weiß gibt, wo es kein Bunt mehr gibt, wo es keine Schattierungen mehr gibt, umso wichtiger finde ich, dass wir mit unseren Prinzipien, mit unseren Grundsätzen, und da kommen wir, glaube ich, wieder ganz gut zurück auf diese Grundsätze, dass wir mit diesen Grundsätzen, weil egal welcher weltpolitischen Anschauung du oder ich oder die Sonja ist, im Roten Kreuz haben wir unsere gemeinsame Wertevorstellung. Und das übrigens in 191 Gesellschaften über den ganzen globalen Erdball verteilt. Und das ist schon, finde ich, das mache ich oft, wenn ich auf Urlaub fahre, dann schaue ich, gibt es dort eine Rotkreuz-Dienststelle und man klopft dort an, wenn wer da ist und man geht hinein und man ist zu Hause.
Ja. Aber das heißt, es gehört eigentlich massiv ins Jugendrotkreuz investiert, oder? Kann man das so sagen?
Also, ja, ich würde das sofort
bestätigen. Ja, das ist eh klar, ja, aber darum lege ich sie auch hin. Ja. Dafür sind wir ja auch da. Wie kann man euch unterstützen?
Auf jeden Fall. Also wir je mehr Raum und Zeit sozusagen wir haben im schulischen Kontext auch, in Form von Unterrichtsfächern oder Möglichkeiten, die wir haben, diese sozialen Kompetenzen auszubilden, desto mehr Chance haben wir sozusagen auch, dass diese Gesellschaft so bleibt, wie sie ist und diese Solidarität auch in Zukunft sichergestellt wird. Mhm. Wir sind da sicherlich nicht der einzige Faktor, aber wir sind ein großer Faktor.
Ja. Ja. Ich fasse jetzt nochmal, weil ich es auch noch rausgeschrieben habe, Gesundheitsbildung hat sehr ganz groß am Schirm, Bewusstseinsbildung in Nachhaltigkeit, in Digitalisierung spielt eine wesentliche Rolle, Migration, Inklusion. Ihr habt jetzt einen Strategieplan bis 2030 definiert. Vielleicht abschließend noch, was kannst du mir da grob nur die Ziele noch einmal ein bisschen näher erläutern, die ihr da habt?
Also ein ganz großes Anliegen ist uns, die Mitarbeitsmöglichkeiten für junge Menschen in der Selbstwirksamkeit noch stärker voranzutreiben. Also dass es noch mehr niederschwellige Möglichkeiten gibt, vor allem in dem Alter zwischen 14 und 18 Jahren mitzuarbeiten. Wir wollen, wie gesagt, noch intensiver dazu beitragen, junge Menschen auf ihrem Bildungsweg zu unterstützen. Ich habe es schon gesagt, das Werkzeug gegen Armut ist Bildung ein ganz, ganz großes und wichtiges da dafür. Nachhaltigkeit ist deswegen ganz groß auf der Agenda, weil es unserer Zielgruppe ein großes Anliegen ist. Also junge Menschen sind diejenigen, die unsere Organisation Gott sei Dank auch vorantreiben und sagen, Nachhaltigkeit muss mehr passieren, das darf man jetzt nicht runterfallen lassen, das darf man nicht vergessen. Und für Inklusion und Migration stehen wir so oder so aufgrund unseres Wertegerüstes, um dafür einzustehen, dass jeder Mensch einen Platz hier hat, mitreden darf, mitgestalten darf. darf und das auch so sieht und unsere Gesellschaft auch so sieht.
Mhm. Vielen Dank. Ja. Okay. Bitte, jetzt haben wir viel über den Nachwuchs gesprochen. Du bist schon wirklich lange dabei. Also du, wenn du jetzt so zurückschaust, du warst Zivildiener, hast 97 begonnen, so erste Rotkreuz-Erfahrungen zu sammeln. Also man kann auch wirklich gut Karriere machen, ne, beim Roten Kreuz. Heute bist du stellvertretender Generalsekretär. Erzähl mal, was hat dich denn aber damals so beeindruckt oder auch geprägt, dass du heute immer noch dabei bist?
Also ich war ja damals Zivildiener und konnte mir eigentlich gar nicht vorstellen, was ich da jetzt mache. Dann habe ich meine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht, damals in Tulln im Landesverband Niederösterreich. Dann war ich auf meiner kleinen Bezirksstelle in Bernitz und dann habe ich mir einfach gedacht, so wie ich diese ersten Einsätze gemacht habe, man denkt, da kann man wirklich was bewegen, da kann man Menschen retten, da kann man Menschen helfen, da kann man sozusagen das Leben von Menschen verbessern. Man schafft es nicht immer, es gibt ganz furchtbare Einsätze und wir haben auch Leben nicht retten können, aber wir hatten Geburten im Rettungsauto und es war also, und gerade so, wenn man, ich habe an der BOKU studiert und sozusagen, wenn man da so als Student und also so ein bisschen so hineingegrätscht wird in diese Solidargemeinschaft und in diese Möglichkeit, helfen zu können, dann prägt jemanden das. Dann hat mich natürlich von Beginn an auch dieses Werteprinzip eigentlich sehr fasziniert und das war für mich etwas ganz Wesentliches. Ja. Und dann hatte ich immer sozusagen das Glück, dieses Rote Kreuz aus unterschiedlichen Perspektiven und Blickwinkeln kennenzulernen. Nach meiner Zeit auf der Bezirksstelle war ich dann fast 10 Jahre im Generalsekretär, dann war ich fast 10 Jahre in der Landesgeschäftsführung im Roten Kreuz in Niederösterreich und jetzt bin ich eben seit Mitte 2019 gemeinsam mit dem Michio Priesnik und dem Geri Foltig in der Geschäftsleitung des österreichischen Roten Kreuzes.
Aber und du hattest die Möglichkeit, dir viel anzuschauen, nicht wahr?
Enorm viel.
Also gerade heute in der Zeit, wo ganz viele junge Leute relativ schnell einen Job wechseln, weil sie irgendwie keine Perspektiven mehr sehen, weil sie irgendwie fahren. Das war eigentlich anders, ne?
Das war anders und es war eben immer wieder, es war das Glück, immer im Roten Kreuz zu sein, in dieser Bewegung, in dieser humanitären Bewegung zu sein, aber immer wieder von einer anderen Ebene, von einen anderen Blickwinkel einnehmen zu können. Ja? Also das war wirklich, das war für mich extrem bereichernd und auch die vielen Aufgaben, die ich machen durfte in meiner ersten Zeit im Generalsekretariat, da habe ich das Thema psychosoziale Betreuung, die Barbara Juhn, glaube ich, war ja auch schon mal da, genau, mit der Barbara gemeinsam haben wir sozusagen das Thema Krisenintervention, psychosoziale Betreuung aufgebaut, wie wichtig ist es, hat die Sonja heute schon gesagt. Dann habe ich in Niederösterreich oder auch im Generalsekretär damals noch den Tsunami-Einsatz, da war ich einer von den Einsatzleitern, enorme Koordinierungsaufgaben sozusagen, auch oft Befindlichkeiten, das musste alles austarieren, ja, also Föderalismus managen ist eine ganz besondere sozusagen Expertise, wenn man so will.
Aber eine, die uns auch ganz stark macht.
Die uns stark macht. Ja, also das ist auch, weil du vorher auch noch einmal auf diese Besonderheit Wert gelegt hast. Also neben diesem Thema, dass ja das ganze Rettungswesen, Feuerwehr, Katastrophenwesen, Bergrettung, Wasserrettung, Höhlenrettung, das ist ja alles ehrenamtlich. Und wir haben noch ein zweites wesentliches Prinzip in Österreich, das ist der Föderalismus, der auch ein positives Momentum dafür ist, dass Subsidiarität passiert. Das ist, glaube ich, noch viel wichtiger. Ja, also oft einmal, der Föderalismus ist eine Basis für Subsidiarität. Subsidiarität ist ein ganz entscheidender Punkt. Ja, dass wir eben nur dort sozusagen, dort wo eine Selbsthilfekapazität nicht mehr gegeben ist, dort greift man dann ein. Ja, das ist auch etwas, damit wird die Bevölkerung oder wird das Individuum auch immer wieder angehalten, soweit es möglich ist, diese Selbstbewältigungskapazitäten einzuschalten, aber natürlich aufzumachen und zu haben. Ja. Aber natürlich braucht es dann, wenn das nicht vorhanden ist, dann braucht es eine Unterstützung. Mhm. Ja. Also das war für mich eigentlich immer ein ganz wesentliches Merkmal und es gibt so viele schöne Erinnerungen und bin auch heute noch Jedes Jahr organisieren wir eine Reise nach Solferino. Das ist jedes Mal rund um den 24. Juni, die Schlacht von Solferino.
Okay.
Organisiert das italienische Rote Kreuz einen Fackelzug, die vier Collata. Da sind dann ca. 5.000, 6.000 Rotkreuzler von der ganzen Welt dort. Und man geht einen Fackelzug von Solferino nach Castiglione. Das sind so 8,5, 9 Kilometer in der Nacht. Und wenn du in der Mitte dieses Fackelzugs bist, du schaust nach vor und du schaust zurück, siehst du keinen Beginn und kein Ende dieses Fackelzugs.
Oh.
Es ist eine Begeisterung, und wenn ich jetzt das erzähle, rennt man gerade kalt über den Buckel, weil wirklich das eine so eine, das ist, da kannst du deine Rotkreuz-Batterien aufladen dort. Und der schönste Momentum in diesem Kontext war, wie wir vor 2 Jahren, diese Reise organisieren wir natürlich auch für unsere Landesverbände, es waren immer wieder Teilnehmerinnen mit, und da waren 2 Kolleginnen aus dem Bezirk Baden, die dort in der Hauskrankenpflege tätig sind und die halt dort sozusagen diplomierte Krankenpflegerinnen sind und die mir dann beim Zurückfahren gesagt haben, wir sind als Krankenpfleger nach Solferino gefahren und sind als Rotkreuzler zurückgekommen.
Ah, wirklich? Wow. War sehr cool. Ja, das geht total nahe.
Ja, schon, gell?
Sehr voll.
Ja, finde ich auch.
Voll. Schöne Geschichte.
Ja, ich glaube auch diese Art von Community, so wie das ja in vielen Vereinen ist, so ist das auch im Roten Kreuz, dass man da eine Zugehörigkeit spürt, dass man merkt, woran man arbeitet, dass man gemeinsam an einem Strang zieht, für dieselben Werte einzustehen und sich dafür einzusetzen. Und das verbindet all diese Tausenden von Freiwilligen und hauptberuflichen Zivildienstleistenden im FSJ-KollegInnen, die da einfach mit uns gemeinsam dran arbeiten.
Und das macht natürlich dann was, wenn ein Monrot-Kreuz-Mitarbeiter sehen, dass wenn ein auf politischer Ebene dann ein Deal zwischen der Hamas und Israel geschlossen wird,
zustande kommt,
dass dann das Rote Kreuz genau dieser Überbringer der Geiseln ist. Ja, wenn da Menschen in ein Fahrzeug des Roten Kreuzes einsteigen.
Andere können das nicht machen.
Andere können das nicht machen. Also das macht auch was mit uns. Ja. Das macht dann schon stolz, und das macht uns dann auch so unique auf dieser Welt, dass eben nur das Rote Kreuz das macht.
Auch ein Grund zum Anlass, 60 Jahre Werte feiern zu dürfen.
Leider in Zeiten wie diesen nicht viel zu feiern. Wir lassen uns das Feiern auch nicht verbieten, weil ich denke ja sozusagen, das braucht man auch als Selbsthygiene, als psychische Selbsthygiene das eine oder andere Mal. Aber die 7 Grundsätze mit der Kombination vor 60 Jahren in Wien, und das werden wir heuer auf alle Fälle feiern.
Da dürfen wir schon ein bisschen feiern. Ja. Ja. Abschließend, ich frage Sie mal ganz gern, was ist so deine so Great Vision als Leiterin vom österreichischen Jugendrotkreuz?
Great Vision. Ich glaube, die Möglichkeit zu haben, dass jedes Kind, jeder Jugendliche, jeder junge Mensch in Österreich die Chance hat, seinen eigenen Wertekompass herauszufinden, sich damit zu beschäftigen und Reflexionszeit dafür hat, genau das rauszubilden. Zum Beispiel in einem Schulfach in der Schule oder auch in Kontexten wie unseren Jugendgruppen, aber auch anderen Settings. Wenn wir das jedem Kind und jedem jungen Menschen ermöglichen, dann glaube ich, hätten wir eine gute Chance,
viel erreicht,
als Gesellschaft sozusagen solidarisch gut in die Zukunft zu gehen.
Hm. Peter, wie schaut es bei dir aus?
Eine Vision darf ja eine Vision bleiben. Aber natürlich ist die Vision da, dass es uns irgendwann mal nicht mehr braucht. Das ist natürlich sehr, sehr weit weg, gebe ich zu. Aber solange es uns braucht, ist meine Vision, dass wir diese Kraft auch weiterhin haben, dass wir mit dieser Kraft der Menschlichkeit sozusagen den Bedürftigsten auf diesem Erdball helfen können.
Vielen Dank, lieber Peter, lieber Sonja. Danke. Dass ihr da wart.
Danke auch.
Sehr schön, danke.
Sehr, sehr gerne. Und danke vielmals.
Ja, damit bedanke ich mich bei Ihnen natürlich wie immer sehr, sehr herzlich fürs Zuhören. Schön, dass Sie dabei waren bei dieser Folge unseres Podcasts. Weiterempfehlen ist natürlich erlaubt. Und ich hoffe, Sie sind nächstes Mal wieder mit von der Partie. Freue mich schon. Machen Sie es gut. Bis dahin, alles Schöne. Ihre Isabella Richter.